Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Donnerstag, 18.45 Uhr in Istanbul. Da heißt anschnallen, weil da wird's hitzig, da wird's wild, womöglich, da wird's laut. Jetzt aber am Mittwochabend, 19 Uhr, da heißt, lehnt euch nochmal zurück, genießt die nächste Stunde mit uns, mit mir und Carlos Urbina, hallo.
Ja, hallo aus dem Stuttgarter Filmstudio, freue mich dabei zu sein und auf das Spiel zu blicken.
Nicht die Hollywood-Studios, aber auch ja, aber hier die Stuttgarter Studios. Wir blicken wortwörtlich nachher nach Istanbul, wo der VfB morgen bei Fenerbahce antritt in der Europa League am dritten Spieltag. Wir blicken aber auch nochmal kurz zurück auf das Spiel beim FC Basel, den zweiten Auftritt des VfB in der Europa League. Schauen, wie der VfB aktuell so drauf ist nach dem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg. Schalten zum Kollegen Philipp Meisel, habe ich schon gesagt, nach Istanbul, den wir dort hoffentlich als Live-Schalte, technisch herausfordernd für uns heute, erreichen vor einem türkischen Lokal, wo sich der Philipp mit den Kollegen, mit den Pressekollegen versammelt hat. Ja, und dann können wir euch natürlich jetzt schon ans Herz legen, heute den Abend über und natürlich morgen den ganzen Tag weiter bei uns dran zu bleiben im Live-Blog auf stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de erfahrt ihr alles rund um diesen Knaller, diesen Hit, kann man so sagen, Carlos?
Auf jeden Fall kann man das sagen. Ich persönlich bin sehr gespannt und auch mit einer besonderen Vorfreude schaue ich auf das Spiel, weil will wissen, wie Sebastian Hoeneß das taktisch angeht, auch personell angeht. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft in ihrem Reifeprozess weiterkommt, ob sie dem Ganzen standhält dort in Istanbul. Ja, und dann wird natürlich die Atmosphäre, von der alle sprechen, die dann zu erleben, wenn es auch nur vorm Fernseher ist, ist schon etwas Besonderes.
Reifeprozess ist ja ein gutes Stichwort, weil der VfB hat wirklich ein tolles Spiel abgeliefert zum Auftakt der Europa League. 2:1 gegen Celta de Vigo. Das hätte auch 3:1, 4:1 oder auch 4:0 ausgehen können. Dann dachte man, die Mannschaft ist so reif, ist so weit, dass sie in Basel nachlegen kann. Aber im ersten Auswärtsspiel dieser internationalen Reise, da gab es einen herben Dämpfer.
Da gab es einen 0:2. Dämpfer mit dem 0:2 und so überzeugend das Spiel dann gegen Vigo war, so ernüchternd muss man am Ende sagen, war der Auftritt in Basel, war ein etwas, ich nenne es mal, seltsames Spiel, weil man war überlegen, man war dominant, man hatte viele Torabschlüsse, die Basler hatten einen überragenden Torhüter und dem VfB ist es eben an diesem Abend nicht gelungen, sozusagen seine spielerische Überlegenheit dann so umzumünzen, dass am Ende auch ein passendes Ergebnis herauskommt.
Marvin Hitz war es, der Ex-Dortmunder, der Ex-Augsburger, der dem VfB da die Laune vermisst hat. Er hat unter anderem Elfmeter entschärft von Ermedin Demirovic. Und der Trainer der Basler, Ludovic Magnin, der Meisterspieler vom VfB, der war natürlich aus dem Häuschen. Ich hatte Gänsehaut, es war ein großer Sieg und wir hatten Jesus im Tor. Ja, das waren seine Worte nach der Partie, weil eben Marvin Hitz da wirklich einen überragenden Tag.
Also der gute Magnin hat einmal Jesus im Tor, früher hatte er E.T. im Sturm, da hat er Mario Gomez als Außerirdischen bezeichnet. Also ihm gehen irgendwie die Superlative nicht wirklich aus, das muss man sagen.
Ein guter Typ nach wie vor. Dem hätte man den Sieg ja gönnen können, wenn es nicht gegen den VfB Stuttgart gewesen wäre. Also, damit steht der VfB da mit einem Sieg und einer Niederlage, ist abgerutscht auf den 22. Platz dieser Europa League-Tabelle. Und Sie kennen das ja aus der letzten Saison, Champions League, dieses große Tableau 1 bis 36. Und da gilt es einfach erstmal nicht, 25. oder schlechter zu werden. Sonst ist man raus. Das ist dem VfB letztes Jahr passiert, auch wenn es knapp war. Jetzt geht's gegen Fenerbahce, die stehen auf Platz 20.
Ja, die haben auch Sieg und Niederlage bisher verbucht. Also von dem her kann man sagen, ein Duell auf Augenhöhe. Vielleicht aber auch dann schon ein richtungsweisendes Spiel, wenn man auf das Gesamttableau schaut. Also da kommt noch ein bisschen mehr sportliche Brisanz in die ganze Geschichte rein. Und wir wissen ja, Fenerbahce wird trainiert von Domenico Tedesco, Deutsch-Italiener aus der Region. Und dann darf man auch gespannt sein, wie er sozusagen das ganze Spiel angeht.
Fenerbahce hat 1:3 verloren zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb, hat dann 2:1 gewonnen gegen OGC Nizza. Von dem her ja auch ein ausgeglichenes Konto, ein ausgeglichenes Punktekonto. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, weil wir ausgemacht haben, den Philipp um 10:07 anzurufen. Und das ist es jetzt gleich. Und bei uns im Backoffice sozusagen, steht der Felix, den ihr auch kennt, aus dem Main VfB Pod Cannstatt. Und der versucht gleich mal die Verbindung herzustellen. Heute können wir sagen, das Programm am frühen Nachmittag war Pressekonferenz des VfB Stuttgart, ja, mit Sebastian Hoeneß.
Genau, hat ja mit dem sozusagen mit dem Hinflug begonnen, das ganze Programm für die Stuttgarter. Dann war Pressekonferenz, Abschlusstraining, das Ganze dann im Stadion schon vor Ort. Die Kollegen sind ja auch rechtzeitig angereist, haben das Ganze sozusagen verfolgt und dargelegt. Und Fenerbahce hatte ja das gleiche Programm ohne die Anreise eben.
Ja, sogar ganz anders ein bisschen, weil die, also VfB hat, wie es so üblich ist, im Stadion gemacht, Pressekonferenz und dann Abschlusstraining. Besiktas, Fenerbahce, Fenerbahce hat es auf dem eigenen Trainingsgelände gemacht, also da noch weniger Reisestress am...
Ich höre Sie.
Oh, jetzt.
Also. Also.
Leider vor der Kamera.
Oh je. Wen haben wir denn da? So, hört ihr uns, Philipp?
Ja, ich höre euch. Ja.
Sehr gut. Also, da scheint es schon eine lustige Runde zu geben. Ja, wen habt ihr denn da alles?
Das ist tatsächlich so, hinter der Kamera steht die komplette VfB-Führungstruppe. Ja.
Okay, dann bringen Sie doch mal ins Bild, wenn Sie schon da sind.
Ja, weiß ich. Sie gehen jetzt gerade ins Restaurant. Aber der Kollege Scheu ist neben mir, den kann ich kurz rein.
Ja, also, dann schauen wir doch mal. Philipp Meisel, hallo. David Scheu. Ja,
guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend nach Istanbul. Dort ist es eine Stunde später schon, also kurz nach 20 Uhr. Tja, Philipp, wie ist denn die Stimmung? Ist gut, das brauchst du jetzt nicht mehr sagen, das haben wir schon gesehen. Aber wie ist denn beim VfB so der Tag vergangen? Was sind die wichtigsten News, die du uns live aus Istanbul mitteilen kannst?
Also erstmal hatte man eine sehr gute Anreise. Ja, die Truppe ist früh heute Morgen von Echterdingen abgeflogen. Das hat alles hier wunderbar funktioniert, viel besser als bei uns. Wir hatten gestern ein relatives Drama. Wir haben quasi vom Flughafen ins Hotel genauso lang gebraucht mit dem Taxi wie vorher mit dem Flieger von Stuttgart nach Istanbul. Es hat hier bisher keine Anzeichen dafür gegeben, dass irgendwas nicht so läuft, wie es Günter Schäfer, der Teammanager, gerne hat. Die Mannschaft hat das Abschlusstraining absolviert, ungefähr 45, 50 Minuten, 15 davon dürften wir zuschauen. Mit dabei auch ein paar Spieler, die ja eher so durch so eine Art Goodwill-Aktion dabei sind, weil sie gar nicht auf der Liste stehen, also auf dem Kader gemeldet sind. Silas beispielsweise, Pascal Stenzel beispielsweise. Aber das scheint schon alles sehr strukturiert abgelaufen zu sein. Und dann gab es die Pressekonferenz mit Sebastian Hoeneß und dem Kapitän Atakan Karasor.
Atakan Karasor ist ja ein gutes Stichwort. Wird man ihn denn auf dem Spielfeld in der Startelf sehen können morgen? Als türkischer Fast-Nationalspieler wäre es natürlich so ein Goodie auch, ihn morgen wieder zu bringen, anstatt Schema. Wie ist da eure Tendenz?
Die Tendenz ist wie üblich, der Trainer hat sich nicht in die Karten schauen lassen, aber er hat süffisant gelächelt auf die Nachfrage, dass es ja bisher immer so war, dass derjenige, der auf dem Podium aufgetaucht ist, dann auch in der Startelf stand. Letztes Mal in Basel, Luka Hakes, der dann am nächsten Tag auch gespielt hat. Und man kann davon ausgehen, dass Atakan Karasor morgen in der Startelf stehen wird. So viel scheint sich anzudeuten, mehr als nur anzudeuten, eigentlich fast sicher zu sein.
Ist denn genauso sicher, dass die ungewöhnliche Variante mit Nicolas Natay, die am Wochenende in Wolfsburg ihre Premiere feierte als Offensivkraft, ist denn anzunehmen, dass die eine Wiederholung erfährt?
Wir gehen davon aus, weil sich der Trainer ein bisschen verplappert hat auf meine Frage, was sich denn groß ändern wird, meinte er nur so süffisant, bei uns wird sich nicht viel ändern. Deswegen und auch aufgrund des Umstandes, dass Nicolas Natay nachnominiert wurde, den Platz von Ermedin Demirovic eingenommen hat im VfB-Kader, das ist schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Trainer wohl nochmal mit dieser Variante ins Rennen gehen wird. Das heißt, hinter der Spitze, der zentralen Spitze, Thiago Tomás, so ein 8er-10er-Duo aus Nicolas Natay und Bilal El Khanous.
Sehr gut. Ihr seid jetzt den Tag über schon in Istanbul unterwegs. Ist denn auch schon so ein bisschen Europa-League-Stimmung zu spüren oder sind auch schon Stuttgarter da, die, oder reisen die alle erst morgen an, die Fans?
Also bislang eher gar nicht, zumindest nicht mit VfB-Bezug. Was sich so bemerkbar gemacht hat, so ungefähr vor 2 Stunden haben sich hier die Straßen merklich geleert, aufgrund dessen, dass Galatasaray Istanbul ihr Heimspiel hat oder sein Heimspiel hat gegen Bodø Glimt, die Norweger, Schweden, auf jeden Fall aus Skandinavien die Truppe. Das ist ja natürlich mindestens genauso ein straßenfähiger Gala in der Champions League, als wenn Fenerbahce Europa League spielt. Insofern, das hat man schon bemerkt, überall in Restaurants, Flatscreens, das Spiel wird gezeigt, die Leute schauen gebannt auf den TV. Aber VfB-Fans im Großen und Ganzen sind uns noch überhaupt nicht begegnet, seit wir hier sind.
Ja, es gibt ja auch sozusagen die Empfehlung, zumindest außerhalb des Stadions, sich mit Fanutensilien ein bisschen zurückzuhalten, die einen gleich als VfB-Fan markieren, aus Sicherheitsgründen. Von dem, ja, vielleicht ist euch ja trotzdem der eine oder andere über den Weg gelaufen und ihr habt ihn gar nicht erkannt. Wer weiß.
Was interessant war tatsächlich, der VfB, zumindest Teile der Mannschaft, sind hier durchaus bekannt. Als wir heute Morgen beim Frühstück saßen, in einem Börek-Shop in der Nähe von unserem Hotel, eine Bäckerei mit Frühstückscafé, da waren die fleißigen Milizen, die uns das Essen gebracht haben, auch sehr interessiert. Und haben gemeint, Dennis Undorf. Ja, also da, zumindest der scheint hier sehr bekannt zu sein. Atakalas natürlich genauso als türkischer Nationalspieler, auch wenn er noch kein Spiel absolviert hat. Ja. Aber er wird immerhin ja regelmäßig nominiert.
Was kann man denn jetzt schon sagen über das, was den VfB morgen erwartet im Stadion, das rund 50.000 Zuschauer fasst und bekannt ist ja für seine heiße und hitzige Atmosphäre?
Wucht, Leidenschaft und jede Menge Dezibel, denn das Stadion Çukurcalı und seine Fans, die da drin sind, die Fener-Fans, die sind bekannt dafür, dass eben eine enorme Lautstärke herrscht. Und diese Wucht, diese Leidenschaft, auf die der VfB treffen wird, die ist vor allem in den ersten 15, 20 Minuten immens. Da zieht Fener gern seine Spiele mit dieser Anfangsphase und genau darauf müssen die VfB-Akteure, die Mannschaft vor allem, muss darauf morgen gefasst sein.
Super, dann haben wir Eindrücke bekommen aus Istanbul. Danke recht herzlich. Wie geht's für euch noch weiter? Jetzt Döner-Teller oder was ist angesagt?
Also ich muss hier tatsächlich auch packen, hier ist schon die Sicherheit im Hintergrund, die darauf drängt, dass wir jetzt hier abbauen. Wir gehen in ein Restaurant, der VfB hat geladen, die sportliche Spitze ist da, aber auch der Vorstandsvorsitzende Alex Wehrle. Wir werden uns jetzt ein bisschen austauschen, gut essen. Und dann früh ins Bett natürlich, aber wir brauchen alle fit sind für das Spiel.
Dann wünschen wir einen wunderschönen Abend, guten Appetit, Grüße an den Rest der Mannschaft.
Und lass den Raki rechts liegen.
So ist es.
Alles klar, mach ich,
Klaus. Danke. Viel Spaß euch, danke. Macht's gut, bis bald, ciao.
Ciao.
So, soweit unsere technische Premiere auch. Ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt und ihr habt alle mithören können, mitsehen können, den Philipp. Mitten in Istanbul mit ein paar News, mit ein paar Einschätzungen und hoffentlich jetzt auch weiter einen wunderschönen Abend.
Ja, offenbar müssen Sie nicht in die Dönerbude, das scheint ja schon mal ganz gut organisiert zu sein.
So ist es. Ein Thema haben wir angesprochen, gerade mit dem Philipp schon, die Formation des VfB Stuttgart. Und da sind wir beim kurzen Blick auf das Spiel beim VfL Wolfsburg, weil da musste ja sich Sebastian Hoeneß was einfallen lassen. Ermedin Demirovic verletzt, oder sich anbahnender Bruch in der Fußwurzel ist eine fiese Verletzung, kann sich ziehen ohne Ende. Hoffen wir, dass er schnell wieder fit wird, aber fällt jetzt erstmal aus.
Ja, also wird sich offenbar ziehen, auch wenn das offiziell ja nicht kommuniziert wird, wie lange. Also für mich ein klares Indiz dafür, wenn sie ihn aus dem Europa-League-Kader gestrichen haben und da Ersatz jetzt mit Nicolas Nartey nachnominiert haben, dass das etwas länger gehen wird. Ja, und zum Spiel in Wolfsburg, tatsächlich musste sich Hoeneß was einfallen lassen und er hat sich tatsächlich was Gutes, Überraschendes einfallen lassen, indem er Thiago Tomás vorne hineingestellt hat, wie er es gesagt hat, aber gar nicht ja so sehr fixiert auf die Mittelstürmerposition, sondern sehr beweglich, sehr dynamisch. Und er hat Nicolas Nartey aufgeboten, nach mehr als 2 Jahren stand er mal wieder in der Startelf und hat einen offensiven Part gespielt, jetzt weniger Mittelstürmer oder Flügelstürmer, sondern hatte klare Aufgaben im Anlaufen, wie er die Verteidiger anzulaufen hat. Und er hat wirklich gut mitgespielt, hat sich gut eingefügt und da waren alle sehr froh für ihn, weil er hat ja doch eine beachtliche Verletzungshistorie hinter sich.
Und ist trotzdem so ein bisschen ein kleiner Liebling von Sebastian Hoeneß, weil der hat immer schon, seit er jetzt beim VfB ist, gesagt, es ist so schade um den Jungen, wenn der mal zeigen könnte über einen Zeitraum, was er kann, dann wäre das schon einer, der den VfB nochmal weiterbringen kann. Und der VfB hat ja auch den Vertrag verlängert. Also der Vertrag lief aus und aufgrund der Historie, du hast es angesprochen, war es eher unwahrscheinlich, dass man mit Nicolas Natta nochmal in eine Verlängerung geht, haben sie aber dann doch gemacht. Sicherlich auch, weil Sebastian Hoeneß da drauf gedrängt hat.
Also da hat Hoeneß sicher eine große Rolle gespielt bei dieser Verlängerung. Es ist tatsächlich so, ich sag mal, 99 von 100 Vereinen hätten den Vertrag nicht mehr verlängert. Aber Hoeneß, du hast es erwähnt, schätzt die Vielseitigkeit des Spielers, sozusagen seine Kämpferqualitäten auch. Er hat sich ja jetzt zigmal zurückgekämpft, hat dann immer wieder Rückschläge erlitten, ist eine Art dänisches Stehaufmännchen, muss man fast schon sagen. Und kann defensiv spielen, kann offensiv spielen, bringt sehr viel Athletik mit. Also das Gesamtpaket ist gut, wenn der Körper mitspielt.
Ja, gut, dann hoffen wir auch für ihn, dass wir dieses Gesamtpaket mal ein bisschen öfter und über einen längeren Zeitraum beobachten und dann auch nochmal neu bewerten können, weil, wie gesagt, auch für uns in der Bewertung immer eher so ein Aufflackern von Fähigkeiten, bevor es dann wieder hieß, er ist wieder raus, muss wieder pausieren.
Ja, und Philipp ist sich ja sehr sicher, dass das wieder so kommen wird wie in Wolfsburg. Ich bin mir aufgrund der Verletzungshistorie und der Belastungssteuerung nicht ganz so sicher, aber man wird sehen, es hat in Wolfsburg wirklich sehr, sehr gut funktioniert, da ist ja die Mannschaft sehr geschlossen und sehr entschlossen aufgetreten und das spricht natürlich für eine Wiederholung.
Ja. Geschlossen, aber doch mit einem klaren Matchwinner. Ne? Angelo Stiller hat mal wieder gezeigt, dass er diese Mannschaft führen kann, anführen kann auch, an allen Toren beteiligt, das letzte dann selbst gemacht. Du warst in Wolfsburg, war auch so, wie ich es gerade beschrieben habe.
Oder? Es war genauso, es war der Angelo Stiller, den man aus der Vizemeistersaison gekannt hat. Es ist der Angelo Stiller, der den Rhythmus vorgibt, über den nahezu alle Angriffe laufen. Er hatte, glaube ich, 103 Ballkontakte. Das ist schon sehr, sehr viel. Und was ich dann sozusagen richtig gut finde, er hat immer wieder den Weg selbst in die Spitze gesucht und kam dann ja auch zum Abschluss und hat das Tor erzielt.
In der Bundesliga steht der VfB jetzt top da nach diesen 7 Spielen, 15 Punkte, Platz 3. Viele sagen, aber da waren noch die ganz großen Gegner nicht dabei. Ist so, aber ich habe schon mal gesagt, auch in unserem Video gestern, umso wichtiger ist ja, dass du gegen die Gegner, die als schlagbar von vornherein gelten, dass du dann auch die Punkte holst. Das ist ihm ja letztes Jahr zum Verhängnis geworden.
Ja, also das sehe ich ehrlicherweise genauso. Man hat jetzt 4 Siege in Folge eingefahren. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, die Qualität der Gegner war jetzt nicht top. Aber es ist ja schon mal gut, in diese positive Dynamik hineinzukommen, Selbstvertrauen zu haben und seine Spielprinzipien zu verinnerlichen. Und das hat die Mannschaft seit der Niederlage in Freiburg ja tatsächlich hinbekommen.
Mit Ausnahme eben dieses 0:2 in Basel, ne, das eben den VfB jetzt ein bisschen unter Druck setzt in diesem Wettbewerb, um den es morgen dann geht. 18:45 ist der Anpfiff im Stadion von Fenerbahce im asiatischen Teil der Metropole Istanbul. Fenerbahce am Wochenende auch gespielt, 2:1 gewonnen, also auch da Generalprobe geglückt. Auch die sind Dritter hinter Galatasaray und Trabzonspor im Moment. Aber bei Fenerbahce, bei diesen türkischen Hauptstadtclubs, nicht Hauptstadt, aber diesen Metropolclubs, da ist natürlich der Anspruch bei allen immer naturgemäß
ist ganz vorne enorm zu stehen. Und dann muss man natürlich sagen, also es tun sich einige Parallelen auf zum VfB, aber der Druck, der bei Fenerbahce herrscht, ist ein völlig anderer. Die sind ja Rekordmeister, aber wir haben nachgeschaut, seit 2014 haben sie keinen Meistertitel mehr gefeiert und das schafft Unruhe, das schafft viele Trainerentlassungen, viele Spielerwechsel, also da bekommt man dann das Komplettprogramm.
Vor allem Galatasaray hat da einige Titel gewonnen in dieser Zeit, ist, was die Super League betrifft, auch der Rekordmeister, aber auf die ganze Fußballhistorie in der Türkei gesehen, ist es Fenerbahce. Beşiktaş hat in, seit 2014 Titel gewonnen. Başakşehir einmal auch einen Titel gewonnen. Und Fener, die warten eben. Da ist die Sehnsucht sicherlich groß.
Da ist die Sehnsucht groß. Ich habe mir erklären lassen, dass sozusagen die Position des Trainers von Fenerbahce in etwa so der dritte, vierte Mann im Staat ist. Also was Popularität anbelangt, Bekanntheit, aber dann auch entsprechend mit der Erwartungshaltung, die da verknüpft wird. Also,
wie heiß das Pflaster Türkei für Trainer ist, ist mir heute auch begegnet in der Recherche. Da ging es um einen Trainer, zu dem wir nachher noch kommen, der auch mal beim VfB tätig war. Und dann hieß es am Ende des Eintrags in der Enzyklopädie, er immerhin sei derjenige und noch der Trainer von Galatasaray seien die einzigen gewesen, die in dieser Saison nicht vorzeitig haben gehen müssen. Aber nach der Saison war dann trotzdem auch Schluss. Also, jetzt ist Domenico Tedesco derjenige, der diese Sehnsucht stillen soll bei Fenerbahce, hat einen prominenten Vorgänger, José Mourinho, gegangen worden, nachdem die Qualifikation zur Champions League nicht geglückt ist. Ja, und jetzt Domenico Tedesco, der ist 40 Jahre. Ich sage es deshalb, weil für diese 40 Jahre hat er schon eine ganz schöne Odyssee-Fußballreise hinter sich. Hat er beim VfB begonnen in der Jugend als Coach. B-Jugend, ist dann nach Hoffenheim in die Jugend. Ist von Hoffenheim zu Erzgebirge Aue in die zweite Liga.
War dort erfolgreich.
Dann hat er eine Chance beim FC Schalke 04 bekommen. War auch dort erfolgreich, zumindest im ersten Jahr. Spartak Moskau, RB Leipzig, die belgische Fußballnationalmannschaft, also da ist
ja, hat einige Stationen passiert. Und wenn man genau drauf schaut, dann wird man feststellen, dass er immer anfangs sehr gut gepunktet hat, mindestens ein gutes Jahr hatte und dann hat er sich immer wieder dann für anderes entschieden oder lief manches auch aus dem Ruder teilweise. Aber er gilt natürlich als absoluter Fachmann. Ja. Er ist ja sehr akribisch, ist sehr tief in den taktischen Dingen drin.
Manchmal auch so verkopft, ist das richtige Wort oder wird man ihm da Unrecht tun?
Also wenn man ihn
sehr verbissen wirkt er manchmal dann auch. Ne?
Also er ist ja einer der modernen Trainer, manche würden despektierlich sagen, der Laptop-Trainer, aber er hat den Job von der Pike auf gelernt, er hat sich sehr früh entschieden, die Trainerlaufbahn einzuschlagen und hat die sehr konsequent und auch sehr gut, sage ich mal, verfolgt. Er war damals in seinem Fußballlehrerlehrgang auch der Jahrgangsbeste. Also, und hatte so solche Koryphäen in der gleichen Klasse wie Julian Nagelsmann. Also so fachlich ist es wirklich top.
Dann sind wir gespannt, ob der wirklich bei Fenerbahce das Ruder herumreisen kann. Fenerbahce übrigens, wenn wir jetzt auf internationales Terrain wechseln, die erste türkische Mannschaft, die einen internationalen Titel holen konnte, weißt du, welches war? Ohne drauf zu schauen.
Nein, weiß ich tatsächlich auswendig nicht, aber war es der UEFA Cup?
Nein, es war der renommierte Balkanpokal. Okay. Nicht die Balkanplatte, sondern in dem Fall der Balkanpokal. 1966, 67, ja, international, Champions League, Europa League, UEFA Cup damals war Fenerbahce natürlich auch immer wieder vertreten. Highlight Champions League 2007, 2008, da sind sie ins Viertelfinale gekommen. Ausgeschieden gegen den späteren Finalisten FC Chelsea. Und wenn sich jemand an die Saison erinnert, an das Finale,
Mit Michael Ballack,
ja. Elfmeterschießen, Manchester United gegen FC Chelsea.
Da kann man schon mal ausrutschen. Beim Elfmeter.
Ja. Das ist übrigens auch eine VfB-Saison in der Champions League gewesen, weil das war ja im Anschluss an die Meisterschaft.
Oh ja.
So, und dann gab es eine Europa-League-Saison 2012, 2013. Da ist Fenerbahce Istanbul sogar ins Halbfinale vorgestoßen. Ist dann gescheitert an Benfica Lissabon. In der Gruppe haben sie Borussia Mönchengladbach hinter sich gelassen. Und jetzt kommt wieder der FC Chelsea. Das war nämlich die Hürde, gegen die es dann nicht mehr geklappt hat. Noch eine Parallele dann wieder zum VfB. Das war die Saison, haben wir jetzt in diesem Jahr schon öfter thematisiert, in der der VfB letztmals wirklich für die Europa League qualifiziert war. Und da gab es ein Aus im Achtelfinale gegen Lazio Rom. Ein relativ klares und bitteres.
Ja, das war ein sehr bitteres Spiel. Lazio hatte damals eine sehr, heute würde man sagen, eine sehr erwachsene, sehr reife Mannschaft. Und der VfB, ich kann mich vage erinnern, wirklich schlecht ausgesehen.
Jetzt korrigiere ich mich selber kurz. Der Fenerbahce ist gegen Benfica ausgeschieden, habe ich auch gesagt. Und Benfica hat dann gegen den FC Chelsea das Finale verloren. So war's. Fener spielt im Shukri Charagoglu Stadion. Ich hoffe, es ist einigermaßen richtig ausgesprochen, vermutlich nicht.
Ja, aber, unsere türkischen Mitbürger werden sich sicher an uns wenden.
Ja, da macht es auch. Ja, das war sicherlich keine Glanzleistung, aber das ist es. Benannt nach einem früheren Vereinspräsidenten, ich habe es schon gesagt, im asiatischen Teil. 50.000 plus minus gehen rein. Der VfB ist dort mit 2.300 Fans vertreten. 5%-Regel gilt ja in der Europa League, das wären 2.500. Warum sind es ein bisschen weniger? Weil noch so eine
Sicherheitspuffer wird da geschaffen. Da wird ja sehr drauf geachtet, weil die Atmosphäre im Stadion, aber auch rund ums Stadion, ist ja Vorsicht angebracht. Gab ja gewisse Hinweise auch von VfB-Seite, wie sich die Fans zu verhalten haben, um da in nichts hineinzugeraten.
Weil der türkische Fußballfan einfach auch einer ist, der mit vollem Herzen und mit vielen, vielen Emotionen dabei ist. Umso schöner ist ja dann die Stimmung im Stadion, wenn es friedlich bleibt, sind es natürlich Erlebnisse. Wir haben mit Taifun Korkut gesprochen die Tage, auch das Interview bei uns auf den Seiten zu lesen. Der sagt, es wird ein Erlebnis. Der weiß es, weil
er mit Fenerbahce Meister geworden ist, so als ist Spieler. Also er kennt die Stadt, er kennt den Verein, er kennt das Stadion. Und ich habe ja die PK heute mitverfolgt mit Atakan Karasau. Auch er hat gesagt, das wird die Hölle. Er kennt ja den türkischen Fußball dann auch. Etwas hat sich bei seinen Kollegen in der Nationalmannschaft umgehört, was sie dort erwartet. Und er hat als Kapitän auch versucht, er hat gesagt, seine Jungs, wie er immer sagt, auch ein bisschen darauf einzustellen, was da vor allem in den ersten Minuten auf sie zukommen wird.
Sie haben ja die Frage, kann man Spieler auf sowas einstellen? Klar, die haben das Stadion heute gesehen, die gehen dann zum Aufwärmen morgen raus, dann füllt sich das Stadion so und dann gehen sie raus, kommt die Aufstellung, keine Champions League-Hymne, aber ein bisschen Musik zur Europa League natürlich auch. So, und dann denkst du vielleicht, okay, klar, habe ich alles im Griff, habe ich jetzt alles gesehen, aber dann kommt der Anpfiff und dann ist wahrscheinlich doch nochmal eine andere Nummer. Ja.
Auf jeden Fall wird es so sein, aber ich denke, die Sinne vorher zu schärfen schadet nicht und gibt ja durchaus ein paar mentale Tricks, wie man Spieler auf so eine Atmosphäre vorbereiten kann. Ja. Und es wurde ja auch heute erwähnt, dass es ja im Spiel schon immens laut und hitzig ist, aber das Ganze geht ja schon vorm Spiel los. Ja. Also da wird man, da versuchen die Fans natürlich sozusagen den Gegner etwas zu erschrecken.
Dann hoffen wir mal, dass die VfB-Spieler und Betreuer heute Nacht gut schlafen können, nicht dass rund ums Hotel schon irgendwie Rabatz gemacht wird, dass die Nachtruhe stört. Ja. Aber da vertrauen wir mal auf das Fairplay, das natürlich auch herrscht dort. Stadion haben wir angesprochen, da gab es sogar mal ein Europa League Finale mit deutscher Beteiligung, nämlich Werder Bremen gegen Schachtar Donetsk. 1-2 aus Bremer Sicht.
Aber du warst ja ganz tief in der Historienkiste.
Ja. Ich glaube, das war sogar diese Saison, als das Halbfinale HSV gegen Werder Bremen war, als dann die Papierkugel irgendwie
das
entschieden hat, wer da weiterkam.
Da bin ich tatsächlich überfragt.
Könnte aber sein, als der Hamburger SV auch noch eine internationale Geschichte
Größe
geschrieben hat. Ja, Fenerbahce, schauen wir nochmal auf den Club. Seit 1907 gibt es den und jetzt in den letzten 2-3 Jahrzehnten hat er schon auch dadurch auf sich aufmerksam gemacht, dass schon immer sehr prominente Spieler dort aufgelaufen sind. Nicht immer in der Blütezeit ihrer Karriere, manchmal so ein bisschen hinten raus, aber da sind schon ein paar klangvolle Namen dabei.
Ja, in der Tat, das war ja oft so, dass die türkischen Top-Vereine sich Weltstars geholt haben, so gegen Ende derer Karriere. Roberto Carlos war, glaube ich, einer davon. Nani kann ich mich erinnern. Ja. Also vor allem ja auch immer dann Stürmer oder offensive Mittelfeldspieler. Ja. Dirk Kuyt aus Robin van Persie. Also da sind schon ein paar sehr, sehr klangvolle Namen. Und auch der aktuelle Kader hat ja durchaus Prominenz.
Auf den schauen wir nachher. Cheche Okocha kann ich noch nennen. Ja, der war auch dabei und wir erinnern uns gerne nochmal an das Tor gegen Oliver Kahn. Die Bundesliga hat mit Fenerbahce überhaupt nichts zu tun, aber kann man ja mal erwähnen, also noch im Trikot von Eintracht.
Und wie ich sehe, war auch Nicolas Anelka mal da, aber der hat ja, glaube ich, fast überall gespielt. Das ist ja vielleicht der Spieler mit den meisten Vereinswechseln zu immer horrenden Preisen. Ja.
Ariel Ortega, Emil Kostadinov, ein Wunderstürmer des FC Bayern. Ja. Auch bei Fener einst das gelb und blaue Trikot getragen. Ja, ein deutscher Topstar, wenn man ihn so nennen möchte, war auch bei Fener und zwar im Tor. Toni Schumacher hat dort im Tor gestanden. Und wir haben halt geschaut, wie viel Deutsches es eigentlich gab bei Fenner. Es waren 12, die aufgeführt werden. Wobei da es auch so ist, dass es oft eben so diese Auswanderergeschichten sind, die Gastarbeiter in nächster und nächster Generation, wie Mesut Özil, der deutsche Nationalspieler war.
Würde sein, dass sogar ein deutscher Weltmeister in deren Reihen gestanden, mit Özil.
Ja, Mustafa Dogan, vielleicht auch noch ein Begriff, Tolgay Arslan. Dann zwar gilt nicht als Deutscher, wir haben ihn schon angesprochen, Tayfun Korkut, weil er auch für die türkische Nationalmannschaft dann gespielt
aber,
hat.
Aber er gilt, Tayfun ist schon Schwabe, ist ja in Stuttgart geboren, also darf man durchaus sagen. Und wenn man ihn reden hört, dann kann er auch seine schwäbischen Wurzeln in Anführungszeichen nicht verleugnen. Geht ihm wie mir.
Ist von den Kickers damals 1995 zu Fenerbahce gewechselt und blieb dann dort. Bis ins Jahr 2000. Trainer gab es auch, Deutsche, bei Fener?
Also bei Fener oder überhaupt in der Türkei gibt es ja eine große deutsche Trainertradition. Ja. Offenbar wird da diese Arbeit sehr geschätzt. Ja.
Friedel Rausch, Holger Osijek, Werner Lorand, was für Koryphäen. Und dann natürlich.
Und dann noch zwei große Namen aus der VfB-Vergangenheit.
Zwei große Namen, die mit dem VfB zu tun haben: Joachim Löw und
Christoph Daum, also Meistermacher.
Ein Meistermacher, ein Pokalsieger, Trainer beim VfB Stuttgart. Also die sind nach ihrer Zeit beim VfB dann dort bei gelandet.
Und wenn man sich mit Löw und Daum ja im Nachgang immer wieder unterhalten hat, dann ist deren Zeit bei Fener in sehr guter Erinnerung geblieben. Mhm. Ich weiß es noch von Löw, das hat er auch als Bundestrainer mal wieder betont, wie gern er nach Istanbul fährt, wie gastfreundlich er dort empfangen wird, wie wertschätzend das alles abgelaufen ist. Also das muss für die beiden sehr, sehr prägend gewesen sein.
98, 99 war Joachim Löw da, also im Anschluss an seine VfB-Zeit ist er abgelöst worden von Winfried Schäfer, ein genialer Coup damals, wie man heute weiß. Christoph Daum war sogar zweimal da, ich glaube von 2003 bis 2006 das erste Mal, hat er auch zweimal den Meistertitel geholt. Der Christoph Daum war ja davor schon mal in der Türkei, nach seinem VfB-Engagement bis 93 war er bei Beşiktaş, hat da ja schon Erfolge gefeiert, deshalb ist er noch mehr, leider muss man sagen, war er noch mehr ein nicht nur ein Kenner, sondern auch einer, der den türkischen Fußball sehr gemocht und geschätzt hat. Ja. Und das war er natürlich auch so einer, der mit den Emotionen gespielt hat. Ich habe heute Bilder durchgeschaut, wie er die türkische Fahne küsst und so. Also der wusste natürlich schon, wie er die
konnte Massen die Klaviatur noch komplett spielen.
Noch ein bisschen mehr auf seine Seite zieht.
Ja, auf der anderen Seite gab es natürlich auch türkische Spieler in Reihen des VfB. Ja. Also ich kann mich als Kind noch erinnern, Ilias Tüfeci, kleine Mittelstürmer, der damals aus den Amateurreihen nach oben durchgeschossen ist. Ja. Also da gab es auch einige. Gab auch Jungs wie Yildiray Baztürk.
Wollte gerade sagen, da gab es auch das eine oder andere Missverständnis. Ja. Yildiray Baztürk, Tunay Torun. Das waren jetzt nicht die ganz großen Bringer, genauso wie Ömer Beyaz.
Eines der Top-Talente, die dann doch nicht irgendwie zu Messis wurden.
Den hat der VfB tatsächlich direkt von Fenerbahce geholt. Und es war ja nicht irgendeiner bei Fenerbahce, sondern der hat mit 16 Jahren 5 Monaten und 18 Tagen sein Debüt in der Super League für Fenerbahce gefeiert. Und damit ist er der viertjüngste, glaube ich. Also 3 waren noch jünger bei Fener. Und da gab's, das war schon ein Politikum.
Das war ein Politikum. Andererseits muss man sagen, das war eine Art Transfer-Coup von Sven Mislintat. Und ganz ehrlich, ich habe ihn ja dann in der Vorbereitung, kann ich mich noch gut erinnern, ein paar Mal spielen sehen. Da war er 17 und war wirklich sehr, sehr auffällig. Mhm. Klar, es waren unterklassige Gegner, aber er war sehr, sehr auffällig. Er war in engen Räumen am Ball sehr, sehr stark. Aber da ging es dann in der Entwicklung nicht mehr weiter. Es gab auch einen Bruch, weil er sozusagen in seiner Hochphase, in dieser Vorbereitung dann nicht zum Einsatz kam. Das gab es vertragliche Geschichten, dann musste erst 18 werden und dann ist das alles abgebrochen und dann hatte er, glaube ich, beim VfB überhaupt keine Chance mehr zum Zug zu kommen.
Er ist dann ausgeliehen worden zum FC Magdeburg, das ging auch komplett schief, weil er da quasi genauso viel Spielzeit hatte wie beim VfB, nämlich gar keine, so gut wie gar keine. Dann gab es noch eine Leihe in die Türkei, ehe er dann von Başakşehir fest verpflichtet worden ist. Und da spielt er jetzt und hoffen wir für ihn, dass seine Karriere da nochmal in Schwung kommt, weil das war, ist schon dann ja immer ein bisschen tragisch, wenn einer mit so viel Lorbeeren und als so schon auch mit Talent gesegnet dann den Schritt wagt und am Ende wird gar nichts mehr draus.
Das ist ja, das war schade. Schon ein bisschen tragischer Fall, also im sportlichen Sinne. Anders war es ja bei Ozan Kabak, der glaube ich, kurzfristig hierher kam als Top-Innenverteidiger.
Da war der VfB nur der Durchlauferhitzer. Ja, der ist dann gleich weitergezogen. Der VfB immerhin hat in relativ kurzer Zeit gut Kohle gemacht.
Kann man sagen. Damals, glaube ich, Michael Reschke sozusagen die Fäden gezogen. Und das war vertraglich alles so geregelt, dass es dann irgendwie weiterging. Ja.
Ozan Kabak, Berkay Özcan ist auch einer türkischer Spieler, der aber natürlich auch aus Baden-Württemberg sogar stammt, eigentlich, da hier aufgewachsen ist.
Ja, im Grunde ja sogar als Eigengewächs gilt im offiziellen Sinne beim VfB.
Serkan Sararea kam, glaube ich, von Fürth mal zum VfB. Ja. Also da gibt's wirklich den ein oder anderen Namen und natürlich Atakan Karasor, wir haben ihn schon angesprochen, ist seit 2019 beim VfB und jetzt eben Kapitän des VfB seit der letzten Saison und so fast Nationalspieler der Türkei. So ein bisschen hin und her, dann erst war er nominiert, kam nicht zum Einsatz, dann gab es irgendwie ein bisschen Theater angeblich um seine nicht geklärte Sache da damals, als er in Untersuchungshaft saß in Spanien auf Ibiza. Ja, jetzt wurde er wieder eingeladen, kam aber wieder nicht zum Einsatz, also er wartet noch ein bisschen auf.
Ja, er wartet und er hat heute, ist er ja dazu auch befragt worden, als er auf dem Podium saß. Er wirkte da auf mich recht entspannt bei dem Thema. Er hat gesagt, er hatte gute Gespräche mit dem Nationaltrainer, er gibt sich geduldig, er wartet auf seine Chance, will weiter Gas geben. Also geht sehr professionell mit der ganzen Situation um. Also da war jetzt nichts von Unmut oder Unzufriedenheit zu spüren, ja.
Ich bin wirklich mal gespannt, wir hatten es ja vorhin in der Aufstellung morgen, ob er wirklich spielt. Natürlich würde ja alles passen, ja, quasi nominiert für die Nationalmannschaft im Heimatland seiner Vorfahren gegen Fenerbahce, Routine auf dem Platz. Also spricht schon viel dafür, dass er da seine Chance bekommt. Auf der anderen Seite ist das Spiel morgen eben auch keines, wo du sagst, jetzt bringe ich nicht die momentane 100% Mannschaft. Ja, also wenn du da nur ein bisschen Zweifel hast bei einem, ob der gerade seine Topform hat, dann musst du eigentlich sagen, nee, dann spielt eben ein anderer.
Also da schätze ich Sebastian Hoeneß so ein, dass es keine Goodwill-Aktionen gibt oder keine Sentimentalitäten. Also er wird aber er blickt ja auch nicht immer nur auf ein Spiel, sondern auf eine ganze Strecke und aufgrund der Belastungssteuerung, aufgrund dann vielleicht doch emotionaler oder motivationaler Gründe, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Atakan Karasor auf dem Platz steht, auch sozusagen um den Faktor Routine auf dem Platz zu haben. Und da rechne ich eigentlich damit.
Was wir immer machen, wenn wir hier über die Spiele sprechen, gibt es Spieler, die schon für beide Clubs aktiv waren oder Trainer, die bei beiden Clubs an der Seitenlinie standen. Ein paar haben wir jetzt ja schon angesprochen. Domenico Tedesco, Jugendcoach beim VfB, jetzt Fenerbahce-Chefcoach. Ömer Beyaz kam direkt von Fener in den VfB-Kader. Christoph Daum haben wir angesprochen, Joachim Löw haben wir angesprochen.
Herr Korkut kam zur Sprache.
Taifun Korkut war dabei und als Joachim Löw zu Fenerbahce gegangen ist, da hat er einen mitgenommen sozusagen oder die Fener-Verantwortlichen überzeugt, dass sie den holen, weil es war dann auch nicht ganz billig für die damalige Zeit.
Okay.
Ein Schweizer mit türkischen Wurzeln.
Ich wollte gerade sagen, nehme an, du redest von Murat Yakin.
So ist es, ja.
Ja. Sozusagen der Edeltechniker aus der Schweiz.
Edeltechniker aus der Schweiz, heute Nationaltrainer der Schweiz, hatte, sagen wir mal so, kein ganz glückliches Gastspiel bei Fenerbahce, hinten raus zumindest. Da ging es dann drum. Ist in die Schweiz gereist unter falschen Angaben, war dann suspendiert, dann haben sie ihm das Gehalt gestrichen und so weiter. Am Ende kam es 1999 also, irgendwann zur Trennung.
Eine ganz wilde Geschichte, die aber irgendwie ja zum türkischen Fußball passt, bei dem es ja oft emotional hoch hergeht. Ja. Aber einen haben wir noch nicht erwähnt.
Da habe ich heute Mittag ein kleines Quiz veranstaltet in der Redaktion. Habe gesagt, ich habe ein Bild gefunden, das war ein Testspiel beim VfL Kirchheim, also hier in der Region. Auf dem Bild sind zwei Personen, die beide eine VfB-Vergangenheit haben, im Dress oder im Outfit von Fenerbahce Istanbul. Die Kollegen haben lange gerätselt und hat es jemand rausgefunden?
Nein, also ich musste, habe mehrere Vorschläge gemacht, aber immer kam nur das Kopfschütteln. Ja. Wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich sagen.
Also Taifun Korkut war mit drauf auf dem Foto.
Ja, Taifun Korkut, darauf konnte man kommen.
Und der Trainer, der ihn damals angeleitet hat, war Otto Baric. Auch eine VfB-Legende eigentlich, obwohl er nur wenige Monate da war.
Aber er hat mit Sprüchen und Maßnahmen, die Älteren unter uns werden sich erinnern, da doch sehr viel Eindruck hinterlassen, nennen wir es mal so.
Und er war bei Fenerbahce Istanbul Trainer, bevor dann Joachim Löw kam. Also
für die Jüngeren unter uns sei vielleicht erwähnt, er hatte die großartige Idee, den Mercedes-Stern, der über dem Hauptbahnhof damals gekreist ist, das einzustellen, das Geld sich zu sparen und in einen VfB-Spieler zu stecken.
Da muss es aber sehr hohe Strompreise gegeben haben damals, dass man durch die Aktion sich einen ganzen Fußballer ein Jahr lang hätte leisten können. Aber gute Idee. Mittlerweile ist er ja weg, der Stern, oder dreht sich nicht mehr.
Der Stern ist weg, dreht sich auch nicht mehr. Aber vielleicht war das ja nur im übertragenen Sinne und wir haben es alle nicht verstanden und er wollte einfach nur das Geld dieses Unternehmens beim VfB haben.
Wahrscheinlich. Mittlerweile hat es ja dann zwischendurch geklappt oder immer noch die Mercedes-Millionen als Investorengeld beim VfB mit drin. Geld ist ein gutes Stichwort. Kaderwerte schauen wir immer gern drauf, auch wenn die ja immer nur so eine grobe Richtung geben, groben Hinweis, wie stark dann wirklich auch eine Mannschaft ist. Aber da war es so, die letzten Male im internationalen Vergleich haben wir auch oft sagen können und müssen, der VfB ist deutlich voraus, wenn es jetzt nicht gerade gegen Real Madrid oder so ging. Basel zum Beispiel war ein deutlicher Unterschied. Jetzt ist es auch noch ein Unterschied, aber eigentlich kein, wenn man so auf 30 Spieler pro Kader geht, ist es eigentlich kein relevanter Unterschied.
Nein, ist nicht so relevant. Die Fener hat knapp 300 Millionen Euro an Wert. Der VfB liegt da mit 40 Millionen etwa drüber. Ja. Also das ist überschaubar.
Im Schnitt wäre dann jeder VfB-Spieler wahrscheinlich so 1, irgendwas Millionen teurer als die von Fenerbahce. Und wenn wir auf den aktuellen Kader schauen von Fener, und das haben wir ja vorhin angekündigt, dann sind da schon einige erstens bekannte Namen dabei und zweitens eben auch Marktwerte und Ablösesummen, die dahinter stehen, die es schon auch in sich haben.
Ja, die haben es in sich. Du hast es natürlich wunderbar recherchiert mit dem wertvollsten Spieler, John Duran, der aus Kolumbien kommt und damit 35 Millionen Euro angegeben wird. Ich selber schaue natürlich auf Marco Asensio, der eine Vergangenheit bei Real Madrid hat als Spanier und der auch bei PSG gespielt hat. Also da sind durchaus Namen. Ich habe mich heute auch weitergebildet, weil Atakan Karasor von Talisca mehr oder weniger geschwärmt hat.
Einem Brasilianer,
der für Fener stürmt, den er als beachtenswert eingestuft hat. Ja, da darf man dann auch gespannt sein, wie viel individuelle Qualität morgen bei Fener auf dem Platz steht.
Nochmal so beispielhaft gesagt, Asensio, Marktwert ist 17 Millionen. Dann haben wir Ederson, der bei Manchester City lange Jahre im Tor stand. Marktwert nicht mehr ganz so hoch wie einst, aber eben auch 18 Millionen Euro. Dann haben wir hier Youssef En-Nesyri, der mit Bilal El-Khanous in der marokkanischen Nationalmannschaft spielt. Der kommt auf 24 Millionen. Dann haben wir Leute wie den John Duran, du hast ihn angesprochen, der ging mal für 77 Millionen von Aston Villa zu Al-Nassr. Edson Alvarez ging von Ajax Amsterdam für 38 Millionen zu West Ham, ist jetzt ausgeliehen, Marktwert 24 Millionen. Also Kerem Aktürkoğlu kam für 22,5 Millionen von Benfica zu Fener, also hat auch 23 Millionen Euro Marktwert. Da steckt schon ordentlich was drin in diesem Kader und entsprechend groß ist, glaube ich, auch die Herausforderung morgen für den VfB.
Auf jeden Fall, was die individuelle Klasse anbelangt, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Fener-Spieler dann natürlich die internationale Bühne immer noch für sich nutzen wollen, um Eigenwerbung zu betreiben bzw. zu zeigen, dass sie es immer noch können.
Was so ein bisschen im Raum steht, ist ja, dass die Fener-Mannschaft nicht ganz so fit sei, dass zumindest die Kondition, die Fitness, das Stehvermögen hinten raus nicht ganz zu ihren Stärken gehört. Das haben wir heute geschrieben, der Kollege. Und es gibt eine Statistik, die auch das womöglich so ein bisschen verdeutlicht. Wir haben geschaut auf die beiden Europa-League-Spiele, die es bisher gab. Da ist es relativ ausgeglichen, was den VfB und Fenerbahce angeht. Die einen haben 3 Tore geschossen, die anderen 2. Die einen haben 4 kassiert, die anderen 3. Ballbesitz haben die einen 58%, die anderen 57%. Also hält sich alles so ein bisschen die Waage. Aber dann kommen wir zu den gelaufenen Kilometern.
Und das ist schon beachtlich da, der Unterschied. Da wird bei den 2 Spielen bei Fener angegeben 210,03 Kilometer, was im Schnitt 104,5 Kilometer macht. Der VfB ist deutlich mehr gelaufen mit 235,79 Kilometern. Ja. Also das ist schon ein klares Zeichen dafür, dass die Mannschaft in diesem Bereich Defizite hat. Ich habe das auch nachgelesen. Das wurde ja José Mourinho angekreidet, dass die Mannschaft nicht fit sei. Das hat der Präsident, der ihn dann letztendlich entlassen hat, mehrfach kritisiert und kritisiert es auch jetzt noch, dass die Mannschaft im Grunde ab der 70. Minute nachlässt. Ja, das könnte dem VfB morgen natürlich zugutekommen, wenn man die Intensität hochhält, wenn man das Tempo hochhält. Sebastian Hoeneß wurde auf dieses Thema angesprochen heute, aber hat sich sehr diplomatisch dazu geäußert. Aber das ist auch völlig nachvollziehbar, dass er da Kollegen ohne genauen Einblick in die Statistiken zu haben und die Umstände zu kennen, da kein Urteil fällen wollte.
Aber sag mal, 12 Kilometer Unterschied pro Spiel fast. Das ist schon eine Hausnummer. Ja.
Das 13 das ist enorm, selbst wenn jetzt Fenerbahce eine Ballbesitzmannschaft ist. Also es ist ja oft so, dass die Mannschaften, die viel den Ball haben, den Gegner mehr laufen lassen. Aber das ist natürlich zu wenig.
Ja. Zu wenig. Dann würde das bedeuten für den VfB, dass er eben, wie du sagst, die Intensität hochhält, Fehler minimiert, die türkischen Spieler oder die Spieler der türkischen Mannschaft laufen lässt auch, ja, selber sein Ballbesitzspiel aufzieht, dass eben die sich ein bisschen müde laufen und dann hinten raus eben vielleicht nochmal dann zulegen kann, was Fenerbahce womöglich ist.
Also das wird eine große Rolle spielen, und es kam auch zur Sprache, im Ballbesitz halt möglichst leichtfertige Ballverluste verhindern, weil Fener hat individuelle Qualität und hat auch Tempo im Kader. Also die Flügelspieler sind sehr, sehr schnell, und die werden natürlich auf solche Momente lauern, um dann schnell kontern, umschalten zu können, um dem VfB dann weh zu tun.
Da muss ich ja jetzt leider doch nochmal an Atakan Karasu denken und das Spiel gegen Celta Vigo, als er reinkam und dann sich genau so einen Ballverlust geleistet hat. Also ich will ihn nicht rausreden aus dieser Mannschaft morgen, aus der Startelf. Ich gönne ihm diesen Einsatz und hoffe, dass er zu seiner Form dann auch endgültig wieder zurückfindet. Ja, aber
Ja, aber das, ist so ein Thema und man darf das auch nicht unterschätzen. So ein Moment kann ein Spiel natürlich wieder zum Kippen bringen. Und Celta Vigo war komplett raus und als dann der Anschlusstreffer fiel, hätte mit der nächsten Aktion natürlich der Ausgleich fallen können. Ja, das ist schon so.
So viel wir jetzt über Gemeinsamkeiten gesprochen haben oder Verbindungen zwischen den beiden Clubs, eins gab es noch nie, und zwar ein direktes Duell in einem Pflichtspiel. Können wir also nichts aus der Vergangenheit irgendwie ableiten. Da ist keine Rechnung offen, da sind auch keine Erfahrungswerte da bei keinem im Kader, bei niemandem im Verein, weil es einfach dieses Duell noch nicht gab.
Ja, ist ja irgendwie schön, dass es sozusagen ein ganz frisches Duell dann tatsächlich ist.
Worauf wir aber schauen können, ist, wie es dann für beide noch weitergeht. Nach dem Donnerstagabend 18:45 gibt es erstmal die 90 plus x Minuten und dann eben noch weitere 5 Partien in der Europa League. Und je nachdem, wie das Ding morgen ausgeht, unter ganz anderen Voraussetzungen. Also wenn die Mannschaft, die morgen womöglich verliert, steht dann schon gewaltig unter Druck, da nochmal zu klettern unter mindestens die Top 24. Ja. Fenerbahce kann das tun gegen Viktoria Pilsen, Ferencváros Budapest, Brandbergen, Aston Villa und das Team aus Bukarest.
Ja, der VfB hat dann erstmal sozusagen ein niederländisches Doppelpack zu bewerkstelligen. Feyenoord Rotterdam kommt in die MHP Arena, dann geht's zu den Go Ahead Eagles nach Deventer. Maccabi Tel Aviv ist noch ein Gegner bei AS Rom. Oder bei der AS Rom?
Die AS
Roma.
Und
ein dann guter alter Bekannter mit Young Boys Bern.
Kein frisches Duell, wie wir es jetzt haben. Ja, zwar auch mit gelbem Input.
Aber hat man ja erst in der Champions League in der vergangenen Champions League.
So ist es. Das war immerhin ein gutes Omen. Ja, nochmal ganz kurz zum Modus. Ich habe schon ein paar Mal erklärt. 24 Teams kommen weiter. 8 davon ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die anderen spielen eine Zwischenrunde, nochmal 2 Spiele, sozusagen ein Playoff ums Achtelfinale. Und ja, erklärtes Ziel des VfB ist auf jeden Fall, diese Gruppenphase, diese Liga-Phase zu überstehen und dann mindestens 2 weitere Spiele, ob nun gleich im Achtelfinale oder eben in dieser Zwischenrunde, im neuen Jahr zu haben. Die gesamte Liga-Phase zieht sich bis in den Januar rein, Ende Januar dann eben dieses Finale der Liga-Phase gegen Young Boys.
Ja, also diese Ambition, da weiterzukommen, ob über die Playoff-Runde oder direkt, die finde ich, darf ein deutscher Pokalsieger durchaus formulieren.
Vor allem einer, der jetzt mit neuem Selbstvertrauen und 4 Bundesliga-Siegen in Folge anreist. Dementsprechend hoffen wir auf einen unterhaltsamen Abend, einen stimmungsvollen Abend. Und können euch nur noch mal sagen, bleibt mit uns am Ball. Wir haben den Live-Blog morgen, wie gesagt, den ganzen Tag über immer wieder aktuell. Wir haben abends natürlich die Spielberichterstattung mit der Einzelkritik hinterher, mit dem Kommentar zum Spiel, unsere Einschätzung. Natürlich auch wieder im Video 90 plus 3 wird es auf dem Mein VfB YouTube-Kanal geben, wo ihr auch dieses Video, diesen Talk nochmal im Real Life sehen könnt. Morgen bis 18.45 Uhr habt ihr Zeit, da nochmal
euch einzustimmen,
reinzuschauen. Ja, macht es, empfehlt uns weiter, schickt es an eure Kollegen und Freunde, dass ihr den Tag morgen gut verbringt und dann gut vorbereitet in das Match geht. Und ja, Carlos, hast du noch einen Tipp parat für morgen?
Ein Tipp. Ich bin ja, was solche Prognosen anbelangt, tatsächlich wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich wage es dann mal mit einem 2:1-Sieg des VfB in einem sehr, sehr spannenden Spiel.
Gut. Dann gehe ich mal mit einem Unentschieden ins Rennen, ein 2:2 in hitziger Atmosphäre. VfB spielt hinten raus seine körperliche Überlegenheit aus und macht noch den Ausgleich. Ja, sind wir gespannt. Unsere Kollegen vor Ort werden, wie gesagt, über das Ganze berichten. Haben auch diese Aufkleber dabei, um, wenn ihr dort seid, wenn ihr sie trefft, sprecht sie an. Dann gibt es auch hier einen kleinen Sticker. Und uns bleibt nichts mehr zu sagen, außer noch einmal viel Spaß morgen.
Ja, und viel Spaß, schönen Abend, gute Zeit.
Macht's gut, und bis bald.
Bis bald.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast-Start gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.